Liebe Debattantinnen und Debattanten, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Marcel Hinderer, ich bin einer der Sprecherzieher und ich begrüße Sie im Namen der ganzen Sprecherziehung. Wir sind zu viert, Sieglinde Eberhardt, Birgit Kindler und Franziska Trischler, die Sie um 16 Uhr auch bei der Begrüßung schon gesehen haben. Wir freuen uns sehr, dass es diesen Tag der Debatte gibt und dass Sie, Studierende, daran teilnehmen. Und ich fand es vorhin eine sehr schöne Stimmung, so vor der Debatte und nach den Debatten, und hatte den Eindruck, jetzt hat es dann doch noch mal deutlicher gezündet. Und ich hatte sogar den Eindruck, dass manche, die gesagt haben, ich will auf keinen Fall ins Finale, jetzt vielleicht doch ein bisschen hoffen, dass sie ins Finale einziehen.
Am Montag, den 10. Juli, fand an der PH der Tag der Debatte statt. Studierende der PH sind an dem Tag in der Aula der PH zusammengekommen, um sich einem Debattierwettbewerb zu stellen. Darauf haben sie sich im vorangegangenen Semester in unterschiedlichen Seminaren vorbereitet. Wir wollen die heutige Freisprechersendung diesem Thema widmen und dann aber auch gleich den Blick bzw. das Gehör ein bisschen weiten und über das Debattieren im Allgemeinen sprechen. Mir sind nämlich am Tag der Debatte einige Fragen gekommen. Was ist das denn jetzt eigentlich, dieses Debattieren? Wann debattiert man? Welche Fragen oder welche Themen stehen zur Debatte? Und warum ist es heute wichtig zu debattieren? Der heutige Freisprecher ist eine Collage aus den Gesprächen, die ich im Vorfeld rund um den Tag der Debatte geführt habe, um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Die Gesprächspartner waren Marcel Hinderer, Dozent für Sprecherziehung an der PH, sowie Ansgar Kemmern, der Projektleiter von Jugend debattiert, und dann habe ich noch mit Daniel Hillert gesprochen, der als Student an den Debatten teilgenommen hat. Wie immer also eine wortreiche Sendung, in der wir heute gleich doppelt dem Titel entsprechen, der Form nach und dem Inhalt nach. Wir wollen jetzt eine Stunde lang übers Sprechen sprechen. Es ist 16 Uhr und der gewöhnliche PH-Tag geht eigentlich gerade zu Ende. Die Aula der PH hingegen fängt gerade jetzt an, sich zu füllen. Auf der Bühne stehen neben dem Rednerpult vier kleine Tische. An diesen Tischen, so viel kann man schon ahnen, werden nachher die Studierenden stehend Platz nehmen, um vor Publikum zu debattieren. Die Dozierenden der Sprecherziehung an der PH haben im vergangenen Semester den Tag der Debatte vorbereitet. Ich habe mich erstmal bei Marcel Hinderer erkundigt, worum es dabei gehen soll.
Der Tag der Debatte ist ein Wettbewerbstag. Wir haben jetzt ein Semester lang oder fast ein ganzes Semester lang in verschiedenen Seminaren etwas zur Debatte erarbeitet, verschiedene Übungen gemacht zu dieser Debatte und Studierende haben sich jetzt vorbereitet auf zwei Themen. Die Themen werden am 10. Juli debattiert und in der ersten Runde, bei dem ersten Thema, zeigt sich dann, wer sind die vier Besten, also die vier Punktbeste. Die treten dann ins Finale und debattieren da das zweite Thema.
Und so ähnlich erklärt es mir auch Daniel Hillert, der gerade an der PH studiert und auch an den Debatten teilgenommen hat.
Am Montag hat sozusagen das Finale unseres Seminars stattgefunden. Also wir haben ja verschiedene Seminargruppen gehabt über das Semester, die sich mit dem Thema beschäftigt haben im Rahmen von Sprecherziehung. Und da war eben dieses Jahr das Hauptthema Debattieren. Und da haben wir uns damit beschäftigt, wie man eine Rede hält, eine Pro-Rede oder eben auch eine Debatte führt in der Gruppe. Und da haben wir uns an den Regeln von Jugend debattiert orientiert, was es ja in Schulen gibt hauptsächlich. Und das haben wir jetzt am Montag in gemixten Gruppen durchgeführt und zwei Themen debattiert, einmal im Halbfinale und eben dann nochmal die Finalrunde.
Und was genau wird da jetzt debattiert? Also worauf haben sich die Studierenden vorbereitet?
Themen vorbereitet heißt, die haben sich nicht auf eine Position vorbereitet, auf Pro oder Contra, sondern die haben wirklich das Thema an sich vorbereitet und sich mit beiden Seiten auseinandergesetzt, erfahren deshalb erst am 10., eine Stunde vor der Debatte, auf welcher Seite sie debattieren und müssen dann zeigen, dass sie die Seite und die Argumente auf dieser Seite gut vertreten können.
Auch im Gespräch mit Daniel kommen die beiden Themen der Debatte zur Sprache, die die Studierenden vorbereitet haben.
Das heißt, das war eben Teil von eurem Studiengang. Du hättest aber schon auch noch eine andere Wahl gehabt. Warum hast du dich fürs Debattieren entschieden?
Also das Seminar musste jeder belegen und da wurde benotet, also es war unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe. Bei uns gibt es 3 Noten, einmal eine Rede, einmal die Gruppendebatte und noch eine Themeninfo auszuarbeiten für so eine Debatte. Das sind unsere 3 Noten und daraus dann eben der Durchschnitt. Bei anderen Gruppen war das anders, da gab es auch noch Feedback zum Teil oder was weggelassen. Aber das musste jeder belegen, also das konnte man sich nicht auswählen. Also man kann sich auswählen, wann man das macht, aber irgendwann im Studium muss man das machen. Aber eben die Teilnahme an der Debatte jetzt am Montag, die war freiwillig. Und da konnte man halt im Laufe des Semesters schon sehen, wer das eher machen will und wer es eher nicht machen will. Und dann haben sich eben aus jeder Gruppe ein paar gefunden, die sich dann am Montag der Debatte gestellt haben.
Okay, und wie hat es dir gefallen? Fandest du es spannend?
Ich fand es insgesamt sehr interessant. Die erste Debatte fand ich persönlich gar nicht so gut, die Halbfinaldebatte, weil ich glaube auch, dass es am Thema lag. Das war nicht so ergiebig.
Das war nochmal.
Das war es ging um die Einführung eines Islamunterrichts in Grundschulen, also flächendeckend. Mhm. Und ja, das ist zwar auch ein interessantes Thema an sich, aber für eine Debatte gibt es nicht so viele Standpunkte her, meiner Meinung nach. Deswegen hatten wir auch ein bisschen Probleme. Die Finaldebatte war da viel besser, die lief sehr flüssig. Und da hat es auch echt Spaß gemacht, dann zu debattieren. Ja, das war viel besser.
Das war ums bedingungslose Grundeinkommen.
Genau.
In ganz Deutschland. Du studierst aber auch Wirtschaft.
Ich studiere auch Wirtschaft, ja. Aber da ich nur Grundschule mache, habe ich da gar nicht so viel bisher gehabt. Ich bin ja auch erst im 4. Semester. Also hatte ich erst so 2-3 fachwissenschaftliche Veranstaltungen besucht.
Und auch wenn das jetzt so klingt, als hätte Daniel nicht so viel Ahnung von der Sache, hat die Jury am Ende vor allem seine Sachkompetenz gelobt. Und das führt uns gleich zur nächsten Frage. Was macht denn nun eine gute Debatte aus? Wobei in der Frage eigentlich 2 Fragen stecken, nämlich erstens, was ist überhaupt eine Debatte? Und zweitens, was macht eine Debatte zu einer guten Debatte? Also eins nach dem anderen. Was eigentlich ist jetzt eine Debatte? Worum geht's beim Debattieren?
Beim Debattieren geht es darum, eine Streitfrage zu klären. Heißt, für alle Beteiligten, letztlich auch für sich selbst und vor allem aber für die Zuhörer und dann auch für die Jury natürlich, deutlich zu machen, was steht hier auf dem Spiel und was sind die guten Argumente auf der einen Seite und was sind die guten Argumente auf der anderen Seite, damit wir diese Frage entscheiden können und auf diese Entscheidung gut vorbereitet sind, weil wir alle Argumente, die dazu im Schwange sind, gehört haben. Es geht also nicht darum, dass der einzelne Debattant oder die Debattantin Bekenntnis ablegt und sagt, ich bin dafür, sondern die Argumente auf der Seite hörbar macht, egal wer die vertritt, damit wir danach gut entscheiden können. Also kein Bekenntnis, sondern ein Beitrag zur Erkenntnis.
Es ist weniger ein Bekenntnis als ein Beitrag zur Erkenntnis. Aber worum geht es eigentlich beim Debattieren? Geht es darum, sich zu verständigen oder sich zu überzeugen? Das habe ich mich selbst gefragt und auch Marcel Hinderer.
Es scheint ja so zu sein, dass es bei dieser Form des Gesprächs der Debatte viel um die Darstellung der Argumente auch geht. Das heißt, worum geht es eigentlich? Geht es darum, den anderen jetzt oder das Publikum zu überzeugen? Oder geht es eben, wie Sie jetzt angesprochen haben, schon auch eigentlich um eine Verständigung, um vielleicht einen Konsens oder einfach um die Erörterung einer Sachfrage?
Es geht um die Erörterung einer Sachfrage, damit wir hinterher deutlich mehr wissen darüber als vorher. Aber es geht nicht um einen Konsens und es geht nicht um einen Kompromiss, sondern es bleibt bei Pro und Contra. Aber beide Seiten haben ihre Argumente auf den Tisch gelegt und haben auch gezeigt, und auch als Hörer kann man das dann entscheiden, wo findet welche Abwägung statt und wo gibt es vielleicht auch ein Argument, was ich nicht widerlegen kann, aber ich bin trotzdem noch dafür oder dagegen. Und auch, es kann ja, man sieht dann ja auch dabei, ob sich ein Argument besonders bewährt, weil es bis zum Ende nicht widerlegt ist. Und dann ist das womöglich das ausschlaggebende Argument für die eine oder andere Seite. Also insofern Erörterung ja, Konsens nein.
Mhm. Weil es im Grunde auch um Fragen geht bei Debatten, die eigentlich nicht eindeutig beantwortbar sind. Also es gibt keine in dem Sinne wahre Antwort, sondern es wird abgewägt.
Ja, es gibt keine wahre Antwort und es gibt, wir unterstellen, und das zeigt ja auch die Praxis und auch die Alltagspraxis, dass es auf beiden Seiten gute Argumente gibt. Und dann geht es letztlich um die Urteilskraft, also abzuwägen, warum ist das eine Gute besser als das andere Gute? Und da komme ich dann oft zu Grundüberzeugungen, an denen, bei denen ich auch nicht mit mir reden lasse. Um ein Beispiel zu machen, heute ging es in einem Seminar um die Impfpflicht und da hat sich gezeigt, dass das stärkste Argument auf der Pro-Seite ist, man will möglichst viele vor Erkrankung schützen. So, und auf der anderen Seite steht aber die Unversehrtheit des Körpers und die Frage, ob der Staat im Extremfall, wenn sich jemand weigert und auch seine Strafen nicht zahlt, im Extremfall zur Impfung und damit ja zu einer Verletzung des Körpers gezwungen werden kann. Und da muss ich abwägen, ist dieses Gut des Schutzes aller so groß, dass ich da eine Grundgesetzverletzung, nämlich die Unversehrtheit des Körpers, in Kauf nehme. Auf beiden Seiten sind die Argumente nachvollziehbar, beide Seiten haben gute Argumente und ich kann jetzt nicht einfach das eine oder das andere wegwischen, aber ich kann eine persönliche Abwägung vornehmen und damit zeigen, welchen Wert und welches Gut bewerte ich höher.
Das heißt, am Ende fällt die Entscheidung, wenn ich es mal so sagen darf, aufgrund von einer Überzeugung, aber nicht, weil man überzeugt wurde, weil der andere schöner gesprochen hat. Eine Debatte ist also die geregelte, man könnte vielleicht auch sagen, ordentliche Erörterung einer Streitfrage. Das Ziel ist eine Entscheidung, ja oder nein. Aber worauf kommt es nun beim Debattieren an? Was heißt gekonntes Debattieren? Der Tag der Debatte ist ein Wettbewerbstag, so hat es Marcel Hinderer vorher gesagt. Worauf achtet jetzt die Jury? Was kann man beim Debattieren lernen und wie kann man das üben? Ich hatte am Tag der Debatte die Möglichkeit, mit Ansgar Kämmern zu sprechen. Er ist Projektleiter bei Jugend debattiert und ich wollte von ihm wissen, worauf es denn nun beim Debattieren besonders ankommt.
Also man kann bei Debatten auf viele Dinge achten. Ich glaube, was immer interessiert ist, weiß der Redner oder die Rednerin, wovon er oder sie spricht? Wie gut vermag der Redner zu sagen, was er meint? Also bringt er es auch rüber? Hat er die Ausdrucksmöglichkeiten? Gehen die Redner aufeinander ein? Hören sie einander gut zu? Führen sie wirklich ein Gespräch? Und eine Frage, die natürlich ebenfalls immer interessiert, sind die Positionen nur dahergesagt oder auch begründet. Daraus ergeben sich bei Jugend debattiert 4 Kriterien: Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Und nach diesen Kriterien haben wir geurteilt.
Sachkenntnis ist eine der 4 Eckpfeiler einer guten Debatte. Denn ganz grundsätzlich geht es in einer Debatte darum, sachlich zu argumentieren und auf diese Art mit anderen ins Gespräch zu kommen. Man kann hier üben, seine Gedanken zu ordnen und klar und deutlich zu formulieren. Dazu ist es natürlich wichtig, die Tatsachen zu kennen und die Sachverhalte zu begreifen. Die Sachkenntnis macht den Inhalt der Gedanken aus und also den Inhalt des Gesagten. Aber um vom Gedachten zum Gesprochenen zu kommen, ist doch noch etwas anderes wichtig. Wer sagen will, was er denkt oder was er meint, der muss sich eben ausdrücken können. Das ist nicht nur beim Debattieren so, aber hier macht das Ausdrucksvermögen ein wichtiges Kriterium aus. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass der Debattant, so nennt man denjenigen, der an der Debatte teilnimmt, nicht nur den eigenen Standpunkt verständlich macht, sondern dass er auch auf die anderen hört und mit ihnen ins Gespräch kommt. Gesprächsfähigkeit ist vor Überzeugungskraft der letzte wichtige Pfeiler einer guten Debatte. Überzeugungskraft hat in der Debatte derjenige, der sicher auftritt und eine gut strukturierte Rede vorträgt. Wichtig wird hier natürlich aber auch, wie der Redner seine Argumente begründet und ob er respektvoll mit dem Gesprächspartner umgeht. Auf einer allgemeineren Ebene könnte man also jetzt sagen, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten gilt es in Schule und Hochschule unter Beweis zu stellen. Das ist hier wohl dem besonderen Zusammenhang geschuldet, nämlich dass man hier eben debattieren lernen soll. Die Studierenden sollten im Rahmen der Veranstaltung zeigen, was sie gelernt haben. Aber auch weit über diesen pädagogischen Zusammenhang hinaus, dass man hier also etwas lernen oder lehren kann, scheinen diese Fähigkeiten wichtig fürs Leben zu sein. Nämlich für das Zusammenleben, für Kommunikation und Interaktion, aus der wir uns ja nun wirklich nur selten lösen können. Kurz gesagt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich sag's mal so: Eine Debatte ist eine Debatte ist eine Debatte. Aber wenn man versuchen will zu erklären, was eine Debatte ist, und vor allem, wenn man debattieren, lernen und üben will, dann kann man das Ganze strukturieren und anhand von einzelnen Merkmalen einsichtig machen. Die vorher genannten Kriterien einer guten Debatte, Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft, dienen also der Orientierung. Sie sind nützlich, wenn man debattieren, beibringen, lernen oder bewerten will. Neben diesen vier Kriterien hat eine Debatte auch einen bestimmten Ablauf und eine festgelegte Struktur innerhalb dieses Ablaufs. Ganz genau ins Detail wollen wir da jetzt mal nicht gehen, aber in der Finaldebatte der Studierenden kann man diese Struktur schon deutlich hören. Debattiert wird eine Streit- oder Entscheidungsfrage, auf die man eben mit Ja oder Nein antworten kann. Es stehen sich also zwei Positionen gegenüber, Pro und Contra. Die Debatte ist gegliedert in Eröffnungsrunde, freie Aussprache und Schlussrunde. Auf die Pro-Seite antwortet jeweils die Contra-Seite. Der erste Redner führt in das Thema ein und erläutert es und bezieht dann eben Stellung. Aufgabe der Contra-Seite ist es dann, diese Position kritisch zu prüfen.
Die Debatte zum Thema "Soll in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden?" beginnt mit dem Glockenzeichen.
Opa, was würdest du anders machen, wenn du nochmal von vorne entscheiden könntest, was du wirst? Und Opa antwortet: Ich würde machen, was mir Spaß macht. Das, was mir am meisten Spaß macht und das, worin ich am besten bin. Vielleicht haben Sie, Damen und Herren, diese Frage schon an eine ältere Person gestellt und genau diese Antwort bekommen. Und ist es nicht traurig, dass viele Menschen durch existenzielle Sorgen gezwungen sind, Entscheidungen zu treffen? Ist es nicht traurig, dass auch viele vielleicht in unserem Studiengang nicht wirklich das tun, was sie sich immer gewünscht haben, sondern das, was sie am effizientesten finden? Nun, genau aus diesem Grund stellen wir uns die Frage: Soll bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden? Bedingungslos heißt, dass es an keinerlei Voraussetzungen geknüpft ist. Wir wollen, dass unser Vorschlag eingeführt wird ab 2019. Und mit Grundeinkommen meinen wir 1.000 Euro für jeden volljährigen Bürger deutscher Staatsangehörigkeit. Dafür würde sprechen, dass, wie in meinem Beispiel gesagt, Menschen wirklich tun könnten, was ihnen am meisten Spaß macht und gleichzeitig das, worin sie am besten sind. Denn diese zwei Dinge gehen Hand in Hand miteinander. Wir haben eine Studie gelesen, in der es heißt, dass 9000 Menschen jährlich in Deutschland Selbstmord begehen. Rund 100.000 Menschen versuchen es jährlich. Diese Zahlen sind schockierend. Aber genau deshalb, liebe Damen und Herren, liebe Kontraseite, ist es für uns so wichtig, dass Menschen die Möglichkeit kriegen, das zu tun, worin sie gut sind und was ihnen Spaß macht. Deshalb wollen wir, dass bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird.
Das bedingungslose Grundeinkommen, ein Thema, was bestimmt aktuell ist, in vielen Ländern, auch außerhalb von Europa, aber vor allem in Europa, diskutiert wird. Es gab Abstimmungen, wie in der Schweiz, die aber gescheitert sind. Es gibt Modelle, die mehr oder weniger auch funktioniert haben, wo es allerdings immer noch auch Schwierigkeiten gibt. Die Frage ist nun, ist es eine Idee, die wirklich funktionieren kann und Zukunft hat, die unseren Staat positiv beeinflusst, oder ist es nicht doch eine Gefahr, eine Illusion und der Wunsch des Menschen, sich vor allem um sich selbst zu kümmern? Ich frage mich, wie wollen wir das wirklich finanzieren? Wer soll das finanzieren? Und auch, wie genau ihr euch das eigentlich vorstellt. Deutsche Staatsbürgerschaft, muss man dafür dann auch in Deutschland wohnen? Also muss der Wohnsitz geklärt haben? Ich kann ja als deutscher Staatsbürger auch in den USA leben. Bekomme ich dann auch das Grundeinkommen? Denn bedingungslos als deutscher Staatsbürger ständen es mir zu. Ich muss aber keine Steuern in Deutschland zahlen, wenn ich nicht dort wohne. Ich habe also keine Pflicht dem deutschen Staat gegenüber mehr. Eine weitere Frage, wie stellt ihr euch das vor mit den Kindern? Im Moment haben wir das Kindergeld und es wird immer berechnet, wenn man Kinder hat, muss das angepasst werden. Ich frage mich, sollen Kinder auch 1.000 Euro bekommen? Wie wollt ihr das angleichen? Und wo genau nehmt ihr auch die 1.000 Euro her? Woher berechnet ihr das? Und wie wollt ihr damit sichern und euer Ziel erreichen? Wo ich mir auch frage, was genau ist eigentlich euer Ziel? Die absolute Armut gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Deshalb frage ich mich, ist das bedingungslose Grundeinkommen wirklich notwendig? Welches Ziel verfolgen wir damit? Und können wir dann dieses Ziel auch wirklich damit sinnvoll umsetzen?
Danach kommt es zur freien Aussprache. Hier kann jeder nochmal zu Wort kommen und das Thema in die eine oder andere Richtung weiter entfalten.
Es ist so, dass wir Menschen diesen Drang haben, etwas zu leisten. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass man nicht einfach vor sich hinleben würde und alles lockerer sehen würde. Eben aufgrund diesem Drang, etwas zu leisten und etwas zu machen und zu tun, was einem Spaß macht und was einen erfüllt. Wir wollen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen die individuelle Freiheit gewährleisten und auch die Selbstverwirklichung ermöglichen.
Ja, du sprichst die individuelle Freiheit an und denkst, wenn die Menschen ein Grundeinkommen bekommen, dann können sie plötzlich ein ganz anderes Leben führen und das machen, was sie wollen. Das mag für manche Leute zutreffen, zum Beispiel Menschen, die gerne zeichnen, könnten durch das Grundeinkommen auf ihre Arbeit verzichten und probieren, sich als Künstler durchzusetzen, da macht es durchaus Sinn. Aber das ist doch eher ein kleiner Anteil an unserer Gesellschaft, glaube ich, die unbedingt einen künstlerischen Job oder so machen wollen. Zum Beispiel jetzt, wenn man überlegt, ein Börsenmakler wird deswegen nicht plötzlich Erzieher werden wollen, denn er kann auch jetzt heutzutage schon als Erzieher arbeiten, wenn er das wirklich will. Er hat nicht darunter zu leiden, er hat trotzdem genug Geld, um zu leben. Und eine Veränderung wird dadurch nicht stattfinden, weil in Zukunft wird er sich immer noch überlegen, will ich mehr verdienen oder weniger verdienen? Und dann wird er immer noch Börsenmakler werden, weil er auch in Zukunft mit dem Grundeinkommen dort mehr verdienen wird als Erzieher. Deswegen sehe ich da ein großes Problem bei euch.
Ja, aber um ehrlich zu sein, dein Argument kann man jetzt so oder so sehen, weil ein Mensch, der in eine soziale Richtung gehen möchte, er muss ein Opfer bringen. Das wissen die meisten hier, das ist auch kein großes Geheimnis. Ein Mensch, der einen sozialen Beruf ausüben möchte, muss einige Opfer bringen. Und oft bedeutet es auch, gegen den Willen der eigenen Eltern zu studieren, weil diese sagen, wieso sollte ich dir ein Studium finanzieren, das dich am Ende nicht wirklich finanziert? Und genau dagegen, genau für die Menschen, die es gegen die Einwilligung ihrer Eltern machen oder entgegen den Forderungen der Gesellschaft, genau für diese Menschen wäre das eine große Hilfe. Und Eltern, wissen viele, haben auch während dem Studium einen Faktor, der einfach Druck ausüben kann. Und für viele Menschen ist das auch ein sehr, sehr, sehr gravierendes Element, was es ihnen schwer macht, das zu tun, was sie wirklich wollen.
Aber auch der Druck der Eltern wird nicht unbedingt nachlassen. Es ist ja nicht unbedingt nur ein finanzieller Druck der Eltern, sondern es geht ja auch um den sozialen Druck. Würden Eltern jetzt wirklich sagen, jetzt wo du 1.000 Euro im Monat hast, studier doch gar nicht, ist okay, mach was du möchtest? Man hat ja auch immer noch die Verantwortung auch der älteren Generation gegenüber und auch der neueren Generation. Ich frage mich auch, wie stellt ihr euch das eigentlich vor mit dem Mindestlohn und der Rente? Ist das für euch dann gar kein Thema mehr? Haben dann Berufe oder wirklich Chefs die Wahl, wirklich noch weniger zu bezahlen? Weil der Mindestlohn wurde auch eingeführt, um zu sagen, dass eine Grundsicherung gegeben sein muss. Dafür wäre dann ja eigentlich der Bedarf oder die Gerechtfertigung nicht mehr da.
Du sprichst den Mindestlohn an, aber den Mindestlohn bekommen ja auch natürlich nur diese Leute, die arbeiten. Durch dieses bedingungslose Grundeinkommen wären auch die Menschen abgedeckt, die keine Arbeit haben, die keine Arbeit finden oder keine Arbeit ausüben können aufgrund irgendwelchen Einschränkungen, die sie vielleicht durch die Arbeit erlitten haben.
Okay, also ihr redet viel von Menschen, die weniger arbeiten oder auf sich irgendwo anders Arbeit suchen oder weniger arbeiten möglicherweise auch. Das führt mich nochmal zurück auf die Frage der Finanzierung. Was habt ihr euch überlegt, welche bisherigen Sozialleistungen sollen denn beibehalten werden, was fällt weg und wie finanzieren wir den Rest denn? Wenn man von 1.000 Euro im Monat ausgeht für jeden Bürger in Deutschland, dann kostet das jährlich 1 Billion Euro und das ist schon ein großer Batzen. Wie könnte man das denn finanzieren? Habt ihr da einen Vorschlag?
Auf die freie Aussprache folgt die Schlussrunde. Hier wird dann die Streitfrage noch einmal beantwortet und in der Schlussrunde wird die Debatte nochmal zusammengefasst und die Gedanken werden geordnet und gewichtet.
Also, wir haben diskutiert, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden soll. Und wir sind uns einig, dass es eine Hürde ist und dass es viele soziale Probleme gibt in Deutschland und dass etwas dagegen unternommen werden muss. Wir sind uns noch nicht ganz einig geworden, ob das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung dafür wäre. Durch den Punkt, dass es eine Gleichheit bringen würde, dass jeder Mensch wirklich diese Möglichkeit hätte, mit 1.000 Euro in der Tasche safe zu entscheiden, was er machen möchte und ob er zum Beispiel für den Mindestlohn arbeiten geht oder ob er sich einer sozialen oder artistischen Beruf widmet. Wenn jeder Mensch das entscheiden kann, dann glauben wir, werden Menschen glücklicher sein in Deutschland und deshalb sind wir für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens.
Weiterhin bin ich der Meinung, das bedingungslose Grundeinkommen, wie auch gesagt habe, ist eine interessante Idee und hat viele Versprechungen. Ich frage mich aber, ob Sie sie wirklich halten können. Für mich ist es immer noch wichtig, dass wir die Gesellschaft stärken und die soziale Gleichheit wirklich, wenn dann, für alle einführen. Und da das nicht funktioniert, lieber stärken, dass jeder gleichberechtigt wird und nicht gleich. Und deshalb bin ich immer noch gegen das bedingungslose Grundeinkommen.
Wir haben heute darüber diskutiert, ob in Deutschland das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden soll. Wir haben über die Finanzierung diskutiert und auch, ob der Sinn hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen auch wirklich gut ist und ob er nicht durch einen anderen Vorschlag besser auszuführen wäre. Ich bleibe der Überzeugung, dass es ein guter Vorschlag ist und dass wir das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland einführen sollten. Aufgrund dem Recht, was jedem Menschen zusteht, auf ein menschenwürdiges Leben, was durch die Existenzabsicherung, durch diese 1.000 Euro gewährleistet ist. Deshalb bleibe ich bei meiner Position und bin dafür, dass das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland eingeführt werden sollte.
Wie ihr schon gesagt habt, hatten wir in der Diskussion durchaus gemeinsame Punkte, die wir gleich sehen. Ihr habt aber vor allem gesehen, dass durch die finanzielle Absicherung mehr Freiheit für den Bürger entsteht und er sich besser entfalten kann. Wir hingegen denken, dass es eher zu einer gesellschaftlichen Teilung führt, in eine Zweiklassengesellschaft und dass man, wenn man so viel Geld schon in die Hand nimmt, dass man das besser investieren kann und zwar bedarfsorientiert. Und ich denke, das führt uns wesentlich weiter als ein bedingungsloses Grundeinkommen, was nicht ausgereift ist. Und deswegen bin ich gegen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland.
Jetzt haben wir die Debatte gerade gehört und es stellt sich mir die Frage, worum geht es bei der Debatte mehr vielleicht, es geht wahrscheinlich um beides, um die Form oder den Inhalt?
Das, finde ich, kann man gar nicht so entgegensetzen. Es geht in der Tat um beides. Mhm. Fehlt es an der Form, bleibt der Inhalt diffus. Setzt man allein auf den Inhalt, wird es schnell ein bisschen hohl. Also es muss beides zusammenkommen.
Am Ende dieser Freisprechersendung wollen wir uns jetzt noch die wichtigste aller Fragen stellen. Warum überhaupt das Ganze? Warum ist es heute wichtig zu debattieren? Am Tag der Debatte hält Ansgar Kemmern, der Projektleiter von Jugend debattiert, einen Vortrag mit dem Titel »Wozu debattieren?«
Kurz vorher habe ich ihm im Interview noch die gleiche Frage gestellt. Vielleicht ist es besonders heute wichtig, eine Debatte führen zu können, seine Gedanken klar auszudrücken und eben auch zu begründen, weil es so scheint, als würde für alles etwas sprechen, genauso wie gegen alles etwas spricht.
Richtig. Und also es ist schon immer so gewesen, dass es wichtig war, sich so miteinander austauschen, ja miteinander streiten zu können, weil es zunächst mal in Worten geschieht und nicht mit Fäusten. Weiter ist wichtig, dass auch jede Meinung geäußert werden darf. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und hier bei so einem Thema sieht man ja, es darf immer Ja und Nein gesagt werden. Und das ist wichtig und nicht selbstverständlich. Wenn wir aber mal davon ausgehen, dass wir, das ist doch zum Glück überwiegend so ist, dass erstens gewaltfrei miteinander gesprochen wird, also jetzt nicht in dem emphatischen Sinne gewaltfrei, sondern so, dass einfach es in Worten geschieht und man sich dabei respektiert. Weiter, dass die Meinungen alle auf den Tisch dürfen, dann ist immer noch die Frage, nach der Sie ja jetzt stellen, wie gut wird denn von den einzelnen Personen nachvollziehbar gemacht, wie sie überhaupt darauf kommen. Und inzwischen haben wir uns sehr daran gewöhnt, dass man alles Mögliche liken oder disliken kann. Und das lässt aber in der Regel dunkel, wie kommt der Mensch zu seiner Meinung. Und damit wir voneinander etwas lernen können, damit wir uns aber auch gegenseitig überzeugen können, ist es extrem wichtig, dass deutlich wird, welche Gründe denn für die eine oder die andere Ansicht sprechen. Sonst kommt man ja auch in seiner Meinungsbildung nicht voran und könnte allenfalls Sympathiepunkte vergeben. Also ist die Dimension der Argumentation letztlich entscheidend. Und die Debatte ist ein Gespräch, was so organisiert sein sollte, dass Argumente eine Chance haben und auf diese Weise jeder Zuhörer aus der Debatte etwas für seine eigene Meinungsbildung lernen kann.
Und dann geht es vielleicht doch auch um eine Verständigung über den Sachverhalt zu der Überzeugung hinzu. Also oder es geht dann auch darum, einen Konsens zu finden oder eben über die Sache zu sprechen, oder geht es schon hauptsächlich um das Überzeugen?
Es geht zunächst mal darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Vieles haben wir, in vielen Dingen stimmen wir überein, in wichtigen aber auch nicht. Und beides gehört zusammen. Also die Vorstellung, dass es zu einem Konsens kommen sollte, verdeckt, dass es wichtige Unterschiede gibt, die verdienen, festgehalten zu werden. Die Vorstellung, dass es darauf ankäme, sich gegen den anderen durchzusetzen, unterschlägt, dass man mit ihm doch auch vieles gemeinsam hat, worauf man sich wiederum verständigen kann. Also ist die Debatte vor allem ein Abgleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und die Entscheidung trifft am Ende der Hörer, nicht die Redner selbst. Die Redner zeigen uns nur auf, worin die Alternative besteht.
Und ganz in diesem Sinne kann ich nur sagen, ich hoffe, wir konnten euch in dieser Freisprechersendung eine Alternative aufzeigen. Und zwar eine alternative Sprechweise. Debattieren scheint mir in der heutigen Zeit tatsächlich eine erforderliche und wünschenswerte Art der Gesprächsführung. Wohlgemerkt natürlich im öffentlichen Zusammenhang. Das heißt eben vor allem für alle Lehrer an der Schule und im Unterricht und für alle von uns, die sich auch mal im politischen Kontext äußern wollen, wenn man also zu seiner Meinung auch mal öffentlich stehen muss und dort ein Gespräch ermöglichen will. Alles hat ein Für und Wider und dieses gilt es auch anzusprechen und auszusprechen.